Mensch, Natur, Einklang. So leben wir im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen. In Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle die Biosphäre Rhön.
Hallo und guten Tag. Hier ist Julia Rösch vom Biosphären-Podcast, heute aus Dermbach in Thüringen. Gar nicht weit von hier, in 5 Kilometern ungefähr, steht der Gläserberg. Wer ihn noch nicht kennt, es lohnt sich, hierher zu kommen. Oben steht eine Wanderhütte auf dem unbewaldeten Gipfel mit fantastischer Rundumsicht über die Bergkuppen der Thüringer Rhön und über das Feldertal. Zu verdanken ist dieser Ort unter anderem Karl Ludwig Blum. Durch seinen Mut, immer wieder neu anzufangen, hat er in der Thüringer Rhön jede Menge bewegt und so die Grundlage für die Zukunft der regionalen Entwicklung gelegt. Und Karl Ludwig Blum ist heute mein Podcast-Gast. Herzlich willkommen, Herr Blum. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Gerne.
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Was ist denn Ihre früheste Erinnerung an den Gläserberg, vielleicht auch aus Ihrer Kindheit?
Also ich muss davon ausgehen, wenn ich das betrachten sollte, dann muss ich Ihnen sagen, mein Vater, Karl Blum, war der noch lebende Vorstand des vorhergehenden Vorstandes des Rhön-Clubs, der dann 1949 verboten wurde. Mhm. Und mein Vater war verantwortlich für die Wegebezeichnung. Mhm. Ich bin mit ihm also viel die Wege abgegangen und habe mit ihm die Wege auch bezeichnet, kannte daher also die Wege, die der Rhön-Club zu betreuen hatte, vor dem Krieg und aber auch die noch nach dem Krieg geblieben sind.
Also Sie waren quasi wie Junior-Wegewart. Wegewartes machen ja heute noch die Arbeit und Sie waren schon als Kind dabei.
Ich war immer als Kind dabei und wie gesagt, es ging nur bis zu einem bestimmten Punkt dann. Mhm. Dann war ja die sogenannte Zonengrenze. Und man konnte bis dahin noch da reingehen, aber dann wurde es in den 60er Jahren noch schlimmer. Mhm. Dann wurde das verschärft, diese ganze Absicherung der Grenze. Mhm. Und dann durfte also gar nichts mehr rechtzeitig von der Felda irgendwie markiert werden. Mhm. Mhm. Mein Vater hat dann wurde ja auch 1949 der Rhön-Club verboten. Und mein Vater hat aber trotzdem im Geheimen immer noch mit dem Rhön-Club zusammen gearbeitet, denn er wurde 1976 zum 100-jährigen Bestehen des Rhön-Clubs in Fulda mit dem grünen Band der Rhön ausgezeichnet. Er konnte deshalb schon nach dem sogenannten Westen fahren, weil er schwerkriegsbeschädigt war durch einen Kopfschuss und hatte dadurch das Privileg, schon nach drüben zu fahren. Mhm. Er hatte in Düsseldorf einen Bruder, den er dann als Ziel immer angegeben hat und hat dann also, wenn er darüber gefahren ist, eigentlich immer die Rhön von dem hessischen und auch von der bayerischen Seite sehr oft dann bewandert.
Das ist faszinierend.
Das ist mir eigentlich so in die Wiege gelegt. Ja. Durch
in den Rhön-Club reingeboren.
Quasi. Ja, richtig hineingeboren, das muss man ruhig so sagen.
Ja.
Denn ich kannte nichts anderes. Ich weiß nicht, ob sie jetzt dazugehört, aber meine Mutter, die ist 1944 während der Geburt eines Kindes gestorben. Mhm. Und ich war also der einzigste Nachkomme und habe also mit meinem Vater praktisch in den Ehebetten gelegen. Mhm. Und wir zwei waren also also wie sagt man, also nicht bloß Sohn und Vater, sondern auch Freunde geworden,
ja,
richtig.
Ja.
Wir haben also vieles zusammen unternommen.
Aha.
Und alles, was wir unternommen haben, war eben Rhön.
Aha.
Und das, was die Rhön zu bieten hat, nämlich die herrlichen Kalkmarer-Rasen, die wir hier haben, hier bei uns, einmal oben hier Richtung Emberg und dann auch in Gladbach vor dem Ibengarten, diese wunderschönen Kalkmarer-Rasen, wo eben auch hier dann die Orchideen doch zum Vorschein kommen.
Also die Leute, die uns zuhören, könnten mal ganz aufmerksam die Ohren spitzen, weil sie haben noch einige Tipps, gerade für die, die aus Bayern oder aus Hessen eher wandern, was es noch zu entdecken gibt in Thüringen.
Ja. Es gibt hier vor allen Dingen, was Orchideen betrifft, sehr viel. Hier alles, was um den Ibengarten ist, dort hier sind also einige Felder, wo also diese Orchideen zu sehen sind, in Richtung Wiesental rüber.
Ja.
Dort hier ist also wirklich die Orchidee zu Hause.
Ja. Ich nehme an, die Rhön-Botaniker waren schon da. Ich möchte aber nochmal zurück zum Rhön-Club kommen.
Ja.
Denn das ist spannend. Ich bin auch Rhön-Clubberin, oder wie sagt man da? Allerdings nicht von Geburt an und auch nicht von der Familie da reingewachsen. Mir hat der Rhön-Club Bischofsheim das Wiederkommen in die Rhön sehr erleichtert. Ich war ja nach der Schule, habe in Bad Neustadt Abitur gemacht, zum Studieren und zum Arbeiten eine ganze Weile unterwegs. Und die Bischofsheimer haben sofort gesagt, Julia, möchtest du bei uns dabei sein? Möchtest du mit uns wandern? Möchtest du Mitglied werden? Und übrigens, wir brauchen auch noch einen Naturschutzwart. Und so war ich das, solange ich in Bischofsheim war. Konnte ich da viel mehr mitmachen. Jetzt bin ich familienbedingt wieder aus Bischofsheim weggezogen. Aber diese Kraft hat der Rhön-Club, ja. Und ich gehöre einer ganz anderen Generation an. Ich bin noch nicht mal halb so alt wie Sie, aber habe auch mit dem Rhön-Club viele gute Wanderungen und Erfahrungen gemacht. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es waren mit Sicherheit schwere Zeiten immer wieder, ne? Also die Sie da durchlebt haben. Der Krieg, die Teilung. Wie haben Sie es denn geschafft, da immer wieder anzufangen und immer weiterzumachen? Oder vielleicht, der Vater hat es ja nie abreißen lassen, die Rhön-Club-Arbeit, obwohl es ja wirklich schwer gemacht worden ist zwischendurch.
Ja, ich habe ihn eben bewundert, weil er diese Zeitung, die Rhönwacht, wie sie also hieß, auch immer wieder mit rübergebracht hat. Das war eigentlich geschmuggelt, hatte das hätte ihn auch irgendwie strafen, vielleicht auch ganz und gar mal einsitzen in den Gefängnis gekostet. Aber er hat das eben immer wieder gemacht. Und die Stasi, die sogenannte Staatssicherheit, wie wir sie eben kurzform genannt haben, die ist auch da hellhörig geworden und hat schon mal sich hier welchen Rhön-Club-Verbindungen erkundigt und hat auch hier herumgefragt, wie diese Verbindungen sind. Die Frau Rinke, die damalige Präsidentin, ist ja hier speziell nicht direkt zu uns hier, zu meinem Vater gekommen, sondern sie war ja auch irgendwie durch die Stasi bewusst, weil sie ja vom Erzgebirge her stammte. Sie hat also hier einen Zwischenweg genutzt und hat also in Gladbach bei meinem Schulkameraden, bei denen hat er sich immer niedergelassen und hat dort hier mit denen gesprochen. Die haben das dann entsprechend weitergegeben hier zu uns rüber nach Dernbach. Und so war also immer so ein bisschen eine Verbindung da, war aber wirklich gefährlich, weil die Staatssicherheit sich da schon sehr mit befasst hat.
Ja. Ja. Aber so waren ja Sie und die Kollegen in Hessen und Bayern vorbereitet für den Tag der Grenzöffnung dann. Von meinem Abe kenne ich die Geschichte. Die Geschichte, dass er das Schwarze Moor sehen wollte und wie er es dann irgendwie geschafft hat, so schnell wie möglich ins Schwarze Moor zu kommen. Ja. Also das hat ja auf Basis dieser Verbindungen, die Ihr Vater niemals hat abreißen lassen, beruht, dass da Kontakte da waren und dass man dann auch letztendlich sehr schnell gemeinsam sich auf den Weg gemacht hat, ein Biosphärenreservat zu werden. Und zwar eins, nicht drei verschiedene, sondern eins zusammen. Also an der Stelle haben wir Ihnen und Ihrem Vater auch einiges zu verdanken.
Naja, mein Vater hatte ja Verbindung, wie gesagt, mit seinem Bruder. Sein Bruder war in Düsseldorf und Düsseldorf hatte einen Rhön-Club. Und dieser Rhön-Club hatte mit Hausen eine Verbindung. Die haben sich also jedes Jahr, zumindest meistens zu Pfingsten, eben getroffen. Und da war also mein Vater regelmäßig dort. Er ist also jedes Jahr zu Pfingsten dort gewesen. Und dort hier sind also dann nicht bloß die Rhön-Klubler von Düsseldorf, sondern auch alle die hier aus Dernbach ihre Heimat verlassen mussten, die also irgendwelche Betriebe hatten, die sie eben losgekriegt haben, die verstaatlicht wurden, wie man sagt, Westen gegangen sind.
Eigentlich ist ja der Süden bei uns. Ne? Auf der Karte ist ganz klar, sie sind Norden, wir sind Süden.
Zum Beispiel der Kommandeur.
Ja.
Der Kommandeur, der war dann oben im Norden war der gewesen. Oder der Weschenfelder. Und was so hier die Firma Brack war hier so eine Baufirma, die haben sich dann in Dann niedergelassen. Und doch ganz Reihe Dernbacher, die sich dann eben immer wieder Pfingsten getroffen haben, gemeinsam mit den Düsseldorfern und in Hausen und haben dann eben hier besonders der Rhön ihre Aufwartung gemacht. Das trifft unter anderem auch zu für den im Herbst, im September, im dritten Wochenende im September findet ja immer dieser vom Rhön-Club Heidelsteinfeier statt. Und dort hier sind sie eigentlich auch immer hingefahren. Dort hier war natürlich die Heidelsteinfeier zu der Zeit ganz anders angelegt wie jetzt.
Ja.
Dort hier wurde anschließend dann richtig gefeiert und da wurde auch, ist auch Alkohol geflossen und so weiter.
Ja.
Heute ist das ja ein bisschen anders.
Ja.
Heute
ist ja etwas nüchterner, die Heidelsteinfeier.
Tut man den Gefallenen da entsprechend auch die Ehrung so an, dass das also nicht in Alkohol endet, sondern dass es würdig gestaltet bleibt. Das finde ich auch richtig so, denn überall muss nicht immer Alkohol dabei sein.
Ja. Nee, es ist ja eine Gedenkstätte auch geworden für die vielen schon Verstorbenen. Und es trifft natürlich mitten ins Naturschutzgebiet der Hohen Rhön.
Ja.
Und auch da haben wir ja mittlerweile gelernt, etwas mehr Rücksicht zu nehmen auf nicht nur die Menschen dort oben, sondern auch Tiere und Pflanzen. Also ich glaube, wir haben sehr gute Orte in der Rhön, wo man feiern kann. Aber der Heidelstein ist mit Recht etwas ruhiger geworden als Ort für diese Veranstaltung. Wann haben Sie denn das erste Mal dann zum Beispiel die Hausener besucht oder die Freunde im Süden oder im Südwesten?
Der erste Besuch von mir war dann 1990.
Also nach der Grenzöffnung.
Nach der Grenzöffnung. Ja. Es war aber so, mein Vater hat mich im Herbst 1989 hat er mir mal an einem Nachmittag gesagt, Junge, es wird doch jetzt eigentlich Zeit, dass ihr wieder den Rhön-Club gründen könntet. Ich sage, na ja, ich sage, aber wir haben ja noch DDR. Mhm. Ich sage, so einfach wird das nicht werden. Mhm. Na ja, das könnt ihr doch machen. Es dauert hier nicht lang, da wirst du mal sehen, da dürft ihr wieder rüberfahren und dann könnt ihr das doch klären. Mhm. Na ja, gut, das ging also dann eine ganze Zeit in den November rein. Im November war ja dann endgültig, dass ja. Die Grenze sich geöffnet hatte. Ja. Und wir sind dann von hier aus im Dezember, Anfang Dezember, in relativ spät abends losgefahren mit einem BKW. Ein gewisser Günter Baumbach hat da gefahren. Er ist jetzt 90 Jahre geworden dieses Jahr. Wir sind, ohne dass wir es wussten, über die Hochrheinstraße gefahren. Ja. Die wird aber doch nicht winterdienstlich bearbeitet.
Ja.
Das haben wir nicht gewusst. Wir sind also da lang gefahren, sind da in den Schneesturm gekommen, haben uns dann 3-4 Mal in Graben wieder gefunden, sind aber trotzdem irgendwie dann doch bei der Frau Ringe angekommen. Es war zwar recht spät schon, aber sie hat uns noch aufgemacht und wir haben noch bei ihr auch dann Tasse Kaffee getrunken und so weiter. Und haben eigentlich dort hier nur die Frage gestellt, wenn wir einen Rhön-Club wieder gründen, den Dernbacher Rhön-Club wieder gründen, der musste ja nicht neu gegründet werden, sondern Dernbach war ja eigentlich mit bei der Gründung des Rhön-Clubs in Gersfeld im August 1876 Gründungsmitglied. Und deshalb die Frage, ob wir, wenn wir jetzt den Verein wieder gründen, ob der Fulda-Verein, also der Hauptvorstand, uns mit aufnimmt als Zweigverein.
Ja.
Denn es wusste ja keiner, wie sich das weiterentwickelt. Es konnte ja so sein, dass die DDR weiter bestehen bliebe und damit auch die gesetzlichen Bestimmungen.
Also und, das Verbot des Rhön-Clubs,
dass damit die Vereinsübernahme in den Hauptvorstand des Rhön-Clubs dann wahrscheinlich nicht gegeben wäre. Aber die Frau Rinke hat uns da schon grünes Licht gegeben, hat gesagt, aus ihrer Sicht wäre sie dafür, dass wir das machen. Und dann haben wir, ich habe mal so in Dernbach rumgehorcht, auch so in meinen Freundeskreis. Und man hatte ja so bestimmte Leute, mit denen man ständig zusammen war, wie zum Beispiel die im Männerchor hier gesungen haben. Die habe ich eben alle mal so gefragt, was meint ihr, wollen wir das wieder machen? Und der größte Teil hat ja gesagt, natürlich. Und dann haben wir noch im alten Jahr 1989, zwischen Weihnachten und Neujahr, im Deutschen Haus hier in Dernbach, den Dernbacher Rhön-Club wieder gegründet. Es waren damals über 50 Dernbacher da, die Gründungsurkunde mit unterschrieben haben, die hier mit dabei waren und auch alle, die das gefördert haben, dass wir auch die Hütte, es war ja mit eines der ersten das Ziel, die Hütte wieder aufzubauen und natürlich auch die Wanderwege.
Ja.
Die zwei Aufgaben waren die aller notwendigsten,
das
zu machen. Hm? Die Wanderwege vor allen Dingen wieder nach den hessischen Raum und auch nach dem bayerischen Raum wieder so zu machen, dass sie sich wieder anbinden können.
Ja.
Und das sollte recht schnell geschehen, mit dem Ziel, dass wir natürlich gerne uns anschauen wollten. Die Milseburg, die Wasserkuppe, ja. Ja. Das Schwarze Moor, auch das Rote Moor,
ja.
Und die doch auch viele ja, sagen wir, frühere Verbindungen, mhm. wie unsere Gaststätte hier zur Klause, die hatte also Verbindung mit der Roter Bräu.
Ja.
Das ist familiär gewesen. Ja. Und ja. Das dauert also nicht lang, dann hatten wir also mit dem Rhön-Club Roter Kuppe Verbindung. Derjenige, der das also sehr vorangetrieben hat, war der Guido Kompe.
Mhm.
Und er war also dann hier bei mir zu Hause und dann haben wir das mal alles besprochen, was wir machen können, mhm. wie wir es machen können. Und die haben also dann darauf gedrungen, dass wir uns also nicht alle 14 Tage sehen, mhm. sondern dass wir das in einem Zeitraum machen, wo das nicht jeden nun sehr belastet.
Ja.
Sodass wir uns also auf zweimal jährlich, zweimal fahren wir zu ihnen.
Ist ja doch ein Stückchen Weg, ne?
Ja, und zweimal fahren sie zu uns.
Ja.
Dann war das meistens mit einer gemeinsamen Wanderung und dann natürlich auch anschließend ein bisschen gemütlich zusammen sein. Wir haben dann auch als Maßnahme der vorhandenen Freundschaft, die sich daraus gebildet haben, auch zum Beispiel oben auf der Hirtentränke eine Linde gesetzt.
Ja.
Das ist heute ein richtiger, kräftiger, schöner Baum geworden. Und haben dann vor 3 oder 4 Jahren auch eine Linde oben am Gläser gesetzt. Also da, wo dieses Schild steht, wo der Schlagbaum ist, und hier in der Nähe haben wir das hingesetzt, also nicht oben.
Darf ich nochmal nach der Hütte fragen?
Ja.
Wann ist denn die Idee entstanden und wie ging es dann weiter? Also wie baut man eine Hütte, wir machen jetzt mal eine Hütte?
Die Idee ist also entstanden natürlich eigentlich schon vorher, bevor wir uns wieder gegründet haben. Ja? Es war also immer, wenn wir so zusammenkamen, man müsste mal wieder auf den Gläser. Er war ja im Sperrgebiet, lag im Sperrgebiet und wurde auch besonders bewacht, weil die Grenzhüter das wussten, dass die Menschen so einen besonderen Bezug zu dem Gläser hatten.
Mhm.
Wenn hier irgendwelche Feiern waren, wo also sich Schulklassen wieder getroffen haben, die sich, was weiß ich, nach 10 Jahren oder 20 Jahren wieder das erste Mal gesehen haben, dann wurde also versucht, dort hier irgendwie schwarz, sagen wir mal, da oben vorbeizugehen und irgendwie den Gläser zu erwischen, aber das ist meistens also vereitelt worden. Da ist also tüchtig aufgepasst worden.
Die Leute wollten sich am Gläser treffen oder haben sie da am Gläser vorbei noch einen Weg gefunden, die es ja gar nicht mehr geben durfte?
Die wollten also gerne hoch auf den Gipfel, weil sie als Kind, wo das alles noch da war, wo die Hütte noch da war, das also kannten. Wir sind ja oft von der Schule her mit Schulklassen immer dort hier hochgewandert und haben dort hier auch Naturkundeunterricht gehabt und so.
Ja. Daher kannten das die meisten.
Daher kannten die Kinder das alles.
Ja.
Und dann natürlich in dem fortgeschrittenen Alter haben die da auch den Wunsch gehabt, da wieder dass man sich anzusehen. Wussten natürlich auch, dass die Hütte als solche ja praktisch nicht mehr vorhanden war.
Ja.
Sie ist ja erst durch die russische Besatzer als Späh.
Also als, die wird quasi Luft, übernommen.
Luftüberwachung. Ja. Also das Dach ausgesägt worden. Ja. Und man hat da sowas rausgebaut.
Also sie haben sie quasi für militärische Zwecke genutzt und war ja eigentlich was anderes.
Und damit war das Dach offen und in der Witterung ausgesetzt. Und ist also Stück für Stück immer mehr kaputt gegangen. Und dann hat die Grenztruppen, die haben dann auch da drinnen gehaust und haben dann auch ihr Nötiges getan, wurden dann auch Feuer hingemacht und was weiß ich. Also. Und der Kamin, der da drin war, der ist auch teilweise durch Diebstahl
Hat jemand gebraucht.
Hat irgendjemand gebraucht und ist das alles weggekommen. Also es war wirklich bis zu den Grundmauern nichts mehr da. Ja. Und das war natürlich der allererste Wunsch. Neben der Gründung des Rhön-Clubs war also auch die Hütte muss wieder gebaut werden. Da habe ich natürlich auch viel Arbeit damit gehabt.
Ich habe die Fotos gesehen, Bodenplatte, Fachwerkstellen,
ja,
Verkleidung,
Mein Vater war bei der Gründung des Rhön-Clubs, Wiedergründung, war er mit dabei.
Ja.
Und hat also natürlich gesagt, natürlich, das muss wieder gebaut werden. Und er hat dann auch aus dem Archiv, was er noch verwaltet hat, vom vorhergehenden Rhön-Club, die alte Zeichnung, die bestand
wie sie
also
mal war,
noch.
Ja.
Die Zeichnung von 1920, 21 von diesem Hüttenbau, die war noch da. Und danach konnte man also ohne weiteres schon bauen. Und wir hatten damals also einen Bürgermeister, der hier sehr aktiv war, der auch ein richtiger Rhöner war, war also einer, der auch sich so ein bisschen über manche gesetzliche Bestimmungen der DDR hinweggesetzt hat. Der hat einfach uns eine Genehmigung geschrieben, dass wir das wieder machen dürfen, die Hütte wieder bauen dürfen. So, so haben wir auch angefangen und haben also ein Fundament gegossen, bis das ist zwar noch gerade noch fertiggestellt worden. Und dann kriegte ich also einen Brief von der Bauaufsicht des Wartburgkreises damals. Darin stand also, dass ich mit 500 Mark, damals gab es ja noch keinen Euro, also 500 D-Mark, bestraft werde. Weil wir das ohne Zustimmung der Baubehörden aufgebaut haben. Mhm. Oder zumindest vorgesehen haben, das so zu bauen. Na ja, gut, das war also klar, dass wir das nicht weitermachen durften. Wir hatten aber in der Zwischenzeit schon mit dem Fast, wir hatten also ein Mitglied, Klaus Trössler hieß der war also Förster und der hat uns 200 Bäume angerissen in den Schörngraben heißt das hier.
Ja.
Waren das Fichten. Die wir also ernten konnten und die wir dann auch verwenden konnten für die Herstellung der entsprechenden Balken und das, was man so braucht. Das ist also alles gemacht worden, ist auch eingeschlagen worden. Wir haben es auch geholt, haben sie in Dernbach auf dem Holzplatz von einem ehemaligen Zimmerer. Bei dem haben wir es also liegen gehabt und hier ist dann geschält worden. Und
da war viel Handarbeit dabei, ne? Ich habe es auf dem Foto gesehen, das nicht mit Maschine oder wie man es heute macht,
sondern ist alles mit Hand gemacht worden. Ja. Aber eben, man wusste nicht, machen wir es eigentlich richtig oder machen wir es umsonst. Denn es konnte ja sein, dass die Hütte nie genehmigt wird. Also ging das lange hin und her. Wir haben dann mal versucht, über die obere Naturschutzbehörde da eine Baugenehmigung zu kriegen. Die haben es erst einmal abgelehnt, weil es im Biosphärenreservat in einer bestimmten Zone war, wo also nicht was gebaut werden darf. Und da haben wir also dann doch ein bisschen Schwierigkeiten gesehen und haben uns gesagt, naja, das wird vielleicht nichts werden. Da hatte der Stefan Baldus, der kommende Landrat, hatte dort hier ein Politfrühschoppen. Dort hier bin ich aufgetreten und habe also über die Geschichte der Hütte berichtet und über den Stand und das, was wir wollen, und hat ihm gebeten, ob er vielleicht, wenn er Landrat, dann als Landrat gewählt ist, die Schirmherrschaft übernimmt. Das hat er getan und er hat sich dann auch sehr schnell dafür eingesetzt und wir kriegten dann auch zumindest mündlich die Genehmigung, dass wir hier bauen dürfen. Und dann haben wir natürlich alles das, was vorbereitet war, recht schnell auch durchgeführt. Wir haben dann 1904, das war also 1993, mit der Schirmherrschaft in Unteralba. Und 1994 haben wir dann angefangen, haben aufgebaut. Nach diesen Zeichnungen, die also noch vorhanden waren.
Die Originale von der ersten Hütte.
Nach diesem Stand der Hütte von 2021 und haben dann schon im April 1994 das Richtfest feiern können. Dort hier hat uns dann Stefan Baldus die Baugenehmigung überreicht. Er hat also gesagt, das ist ein besonderes Votum, dass die Baugenehmigung überreicht wird und Minuten später der Richtspruch.
Ja. Die Reihenfolge war ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir mal so. Aber es hat ja geklappt.
Also, ja, und dann wurde also die Hütte noch fertiggestellt, auch die Innenräume und so weiter. Und wir haben dann am 8. Oktober des gleichen Jahres, 1994, die Einweihung der Hütte vorgenommen. Mit einer großen Anzahl der Bevölkerung, die hier um Dernbach herum oder um den Gläser herum gewohnt haben. Denn sie haben ja auch alle gespendet. Wir haben ja von jedem Haus Gelder gehabt, die uns das so machen ließen, dass wir, wo die Hütte gebaut worden war und eingeweiht worden war, hatten wir nicht einen einzigen Euro oder einen einzigen Mark Schulden.
Ja, wow. Also es ist nicht nur viel Arbeit drinnen, viel Eigenleistung, viel Handarbeit, sondern auch das Geld der Leute. Es ist Geld wirklich die Hütte der Leute, die gemeinsam gebaut haben.
Und diese Hütte ist auch dann bei der Einweihung, waren diese Leute auch dabei. Also der Berg war voller Menschen, wo wir die eingeweiht haben. Eingeweiht wird sie durch den Pfarrer Eckhardt von der evangelischen Kirchgemeinde. Der katholische Pfarrer war natürlich auch dabei, aber der Eckhardt hat es also da die Hauptaufgabe übernommen, in besondere Situation war, wir hatten einen wunderbaren blauen Himmel. Mhm. Und es war aber kalt.
Ja.
Und der Pfarrer Eckhardt sagte dann, bevor wir jetzt singen, großer Gott, wir loben dich, wäre es besser, wir singen Schneeflöckchen, weil es rückt, weil lauter kleines, so ja. ganz feiner Schneekrisen runterkam.
Ja. Ja.
Und naja, hat natürlich alles gelacht und so weiter. Jedenfalls wurde das tüchtig gefeiert.
Hm.
Und die Hütte ist dann seit dem Tag immer sonntags geöffnet gewesen.
Ja.
Geöffnet gewesen für die Bevölkerung in erster Linie und auch für die Wanderer natürlich.
Mhm.
Und das ist auch entsprechend honoriert worden.
Ja.
Sie ist also noch nirgends mal irgendwie, dass da randaliert worden wäre oder dass man versucht hat, hier irgendwie die Hütte in ihren Außen also äußerlichen zu beschädigen, ist also noch nie was geschehen.
Ja, Gott sei Dank.
Und wenn wir hier oben was machen, wie die Hütte zu erneuern, wie jetzt zuletzt das neue Dach aufzubringen, dann wird das alles mit unseren eigenen Kräften gemacht.
Mhm.
Wir haben da Mitglieder, die also immer Ja sagen, wenn es
ja.
hier um Arbeit geht.
Ja.
Und das ist natürlich der Vorteil, was eigentlich auch die dritte Aufgabe war, die wir uns gestellt haben.
Aha.
Nämlich außer Wanderungen, außer Hüttenbau, war die dritte Aufgabe Jugend.
Mhm.
Die Jugend zu gewinnen.
Mhm.
Und das haben wir ganz einfach gemacht, indem ich als Vorsitzender alle meine zur Familie gehörende Personen sind Mitglieder des Rhön-Clubs.
Mhm.
Das waren dann also schon 15 Jugendliche bis zum letzten Enkel. Das hat natürlich Schule gemacht und viele anderen, die also hier Vorstandsmitglieder waren und so, die haben auch das Ähnliche geschaffen. Sodass wir heute einen relativ hohen Anteil an jungen Familien haben, der auch irgendwie immer wieder dadurch, dass sie auch ein besonderes Interesse haben, auch sich bei Arbeiten an der Hütte immer wieder mit einbringen.
Mhm.
Ja? Und auch, was wir mit den Kindern anstellen, jährlich, was da alles für Veranstaltungen gemacht werden, das wird immer wieder von den Eltern auch honoriert. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel mit unseren Kindern, da waren also 45 Kinder da, dort hier haben wir, hier oben so drei Deiche, die vom Anglerverband, vom Dernbach bewirtschaftet werden. Dort hier werden die Forellen rangezogen, die dann in die Felder eingesetzt werden. Und dort hier haben wir mal mit dem Anglerverband und mit unseren Kindern, die werden da mal herangeführt, wie kann man angeln?
Ja.
Was muss man beim Angeln unter
beachten? Was muss man können?
Aufpassen,
auch.
Was man da macht.
Genau. Ja.
Zum Beispiel, wenn man also einen gefangen hat, einen Fisch, den man nicht nehmen kann, weil er noch zu klein ist, den schmeißt man nicht rein.
Ja.
Wieder, sondern den muss man wieder ins Wasser setzen.
Ja.
Warum, wenn man reinschmeißt, dann kann es passieren, dass der verendet, weil der dann der Fisch erst sehen muss, dass er sich wieder in die entsprechende Bahn bringen kann. Also für die Kinder war das alles was Neues und Interessantes. Die hatten 10 oder 15 Angeln mitgebracht, sodass die Kinder also selbst geangelt haben. Und auch das Entfernen des Fisches, den sie gefangen haben von der Schnur, wie man das macht, wie man aus den Haken raus den das nimmt. Also das hat die Kinder, die waren mit heller Begeisterung da dabei. Aber ich sage mal, das ist Natur pur gebracht. Das ist das ganz wichtig, dass wir das unseren Kindern immer wieder beibringen, dass sie sich mit der Natur zusammen die Welt sich so vorstellen, die nicht nur hier über Handy oder über Fernsehen und so weiter kommt.
Herr Blum, vielen Dank. Sie haben mir so viel erzählt und an vielen Stellen hätte ich weiter fragen können, wie das geht und wie das geht. Aber an der Stelle müssen wir langsam zum Schluss kommen. Eins möchte ich Sie noch fragen. Was wünschen Sie sich für die Rhön? Wie soll es weitergehen? Für die gesamte Rhön. Für Dernbach ist gesorgt, das haben Sie ja schon
gesagt. Also für die gesamte Rhön wünsche ich mir, dass wir wollen es zwar immer noch nicht wahrhaben, aber es besteht immer noch so eine unterbewusste, sage ich mal, Grenze zwischen den Thüringern, den Hessen und den Bayern. Ich weiß nicht warum. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen geschürt von solchen Menschen, die also diese Einigkeit unseres Vaterlandes nicht so gerne sehen. Die gibt es noch, die existieren noch, die arbeiten noch. Und wir persönlich, also wir, unser Verein, wir haben damit keine Schwierigkeiten. Dadurch, weil wir feststellen, dass die Besucher auf unserer Hütte am Gläser in erster Linie also viele, viele Wanderfreunde aus Hessen sind und aber auch aus dem Bayerischen. Also das wünsche ich mir, dass sich das immer noch weiter verbindet, dass wir weiterhin noch immer ein Deutschland sind, eine Rhön sind. Des Weiteren wünsche ich mir für die Rhön, dass wir möglichst lange frei bleiben von diesen Speichern, sage ich mal, diese Stromerzeuger. Das wünsche ich mir ganz sehr. Und dann wünsche ich mir, dass unsere Jugend in allen Schulen, die es hier in unserer Rhön gibt, mehr auf die Natur und mit und für die Natur interessiert werden. Ich stelle immer wieder fest, wenn wir zum Tag des Kindes die Sternwanderung hier zum Gläser hoch machen mit der ersten bis vierten Klasse. Das sind in der Regel immer so 100 bis 120 Kinder, die dann auf den Gläser hochgehen. Und wenn wir betreuen die ja unterwegs hochwärts. Solche Fragenstellungen, was ist ein Nadelbaum und was ist ein Laubbaum? Selbst das können die Kinder nicht mehr beantworten.
Manche, und das, aber wir arbeiten
das, dran. Das macht mir solche Schwierigkeiten, das zu verstehen, weil das eigentlich das Grundlegendste ist. Das, was wir hier um uns haben, die schönen Wälder, die schönen verschiedenen Bäume der Rhön. Also geschweige dann die Kinder mit mit den Blumen der Rhön bekannt zu machen. Ja. Das wäre ja das Zweite, aber erst einmal, das fehlt mir.
Ja.
Das fehlt mir, dass das in den Schulen einfach nicht gelehrt wird.
Ich verstehe, was Sie meinen. Ich gehe davon aus, dass es einfach so viele Themen in der Schule und so viele Interessen der Kinder auch gibt, dass das ein oder andere manchmal etwas kürzer tritt. Ich habe Ihren Wunsch gehört, Herr Blum. Und die Leute, die uns zuhören, hören ihn auch. Es ist ein Wunsch, den viele teilen, gerade mit der Naturverbundenheit. Und auch wenn wir es heute nicht schaffen, habe ich heute von Ihnen ja viel gelernt, dass man nicht aufgeben kann, nicht aufgeben soll, dass es weitergeht, auch unter widrigen Bedingungen. Und jetzt möchte ich Sie und alle, die mit uns weiter im Biosphärenreservat sein und bleiben wollen, einfach weitermachen. Gemeinsam. Danke, dass ich heute bei Ihnen sein konnte und Sie uns Ihre Geschichte vom Gläser erzählt haben. Vielen Dank, Herr Blum.
Ja, ich danke auch, dass ich mal so die Dinge darlegen konnte, die eigentlich sonst gar nicht so bekannt sind, wie das alles sich entwickelt hat.
Dankeschön.